Ist Ihnen aufgefallen, unsere Mesners Familie Ludwig hat unsere Kirche auf Hochglanz gebracht, in dieser Woche den Jahresputz gemacht. Und da habe ich denken müssen, es ist schön, wenn man alle Mühe dran wendet, um ein Gotteshaus auch schön zu halten. Und heute bei der Losung, da trifft uns das gleiche Bild. Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind des Herrn Tempel. Das ist schön, wenn wir unsere Kirche sauber halten. Was ist mit unserem Leben, dass wir ein Tempel Gottes sind? Ich möchte Sie begrüßen unserem Gottesdienst und freue mich, dass Sie heute unter uns sind. Wir haben ja in diesem Gottesdienst die Aussendung von Fräulein Decker als Missionarin auf die Molukken. Wir wollen aber auch uns in diesem Gottesdienst darüber Gedanken machen, wie wir dem Herrn noch besser dienen können mit unserem Leben. Wir wollen zu Beginn singen vom Lied Morgenglanz der Ewigkeit, 349, die ersten drei Verse. Herr Jesus Christus, wenn wir hier zusammenkommen, dann drückt uns dies, wie wenig wir dir dienen können mit unserem Leben. Es ist so viel Trägheit und so viel Gleichgültigkeit bei uns allen. Und wir wollen, dass der Lichtschein aus deiner Ewigkeit in unser Leben fällt, damit wir in der kurzen Zeit, die wir haben, in diesem zerrinnenden Leben etwas wirken können, was bleibt für deine Ewigkeit. Es ist so viel Belangloses, so viel Unwichtiges bei uns. Darum gib uns heute den Blick für dein Reich, für deine Sache, für das, was du planst und was du willst. Und nimm uns ganz in Besitz, heilige uns mit unserem Leib und mit unserem Leben, dass wir dir dienen. Und wir möchten dich ganz besonders jetzt auch für Fräulein Decker bitten, nimm du sie und auch die Hingabe ihres Lebens an den Dienst der Mission unter deinen Segen, damit du daraus etwas Großes wirken kannst für dein Reich, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Frucht geschieht, die nicht vergeht und die nicht zerstört werden kann. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Ich möchte zuerst Freund Decker bitten, dass sie etwas sagt, was ihr wichtig ist in diesem Augenblick, wenn wir sie auch hier in unserer Gemeinde aussenden wollen.
Vor ziemlich genau vier Monaten habe ich meine sprachwissenschaftliche Ausbildung als Wycliffe-Bibelübersetzerin beendet. Und an einem Zeugnisabend habe ich damals ein Gedicht vorgelesen, das auch genauso heute für mich sehr wichtig ist. Ich möchte es Ihnen mal kurz vorlesen. Und ich sagte zu dem Mann, der am Tore der Zukunft stand: Gib mir ein Licht, damit ich sicher ins Unbekannte treten kann. Und er entgegnete mir: Geh hinaus in die Finsternis und lege deine Hand in Gottes Hand. Das wird besser für dich sein als Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Also machte ich mich auf, und als ich die Hand Gottes fand, schritt ich fröhlich in die Nacht hinaus, und er führte mich zu den Hügeln und zum Aufbruch des Tages im einsamen Osten. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst das Land erweitert sehen. Für mich war es damals so, dass ich zwar wusste, dass Gott mich hinaus möchte, dass ich in die Mission gehe. Ich wusste auch schon das Land. In der Zwischenzeit hat sich es geklärt, dass es der Teil die Molukken sind, wo ich in Indonesien arbeiten werde. Aber es gab noch so manche Schwierigkeiten und Hindernisse, und ich konnte mir nicht vorstellen, wie diese Hindernisse beseitigt werden sollten. Das Haupt, was mir eigentlich am meisten am Herzen lag, war das, dass ich sagen musste: Herr, eigentlich fehlt mir noch eine Gemeinde, die hinter mir steht, die für mich betet. Und wenn du willst, dass ich gehen soll, und ich habe schon einen Platz für den Orientierungskurs für ein Leben in Asien, dass ich im August gehen soll, dann musst du irgendwie die Türen dafür öffnen. Und Gott hat es getan. Und somit wurde viel von der Finsternis, was mich noch ziemlich unsicher gemacht hat, zum Licht. Und es ist für mich eine neue Bestätigung gewesen, dass Gott führt, dass es sein Wille ist und dass er den Weg auch weiter ebnen wird. Und als ich so gestern Abend darüber nachgedacht habe, über das Gedicht, dann fiel mir auf, dass auch mein Anfang oder Gottes Anfang mit mir, mich in die Mission zu schicken, ähnlich war. Ich hatte mir viel Gedanken darüber gemacht, was wird mit den Leuten, die nie von Gottes Wort gehört haben, von Gott gehört haben, die Jesus nicht kennen. Und ich hatte mir eine schöne Theorie darüber zurechtgelegt und hatte trotzdem meinen Beruf als Zahntechnikerin doch noch recht lieb. Und da hat Gott mir einfach gezeigt: Du, jetzt wird's Zeit, dass du losgehst. Auch wenn ich am Anfang der Bibelschulzeit noch nicht recht wusste, wo es einmal hingehen wird, so hat doch Gott auch da Schritt für Schritt den Weg geebnet und mir immer wieder weitergezeigt und mir den Mut gegeben, dass ich sagen konnte: Herr, ich lege mein Leben ganz in deine Hand und ich bitte dich einfach, dass du die Türen zumachst, die du nicht für mich haben willst, und dass du nur die eine Türe offen lässt, durch die ich gehen soll, also den Weg, den du für mich bestimmt hast. Und so gehe ich trotz einiger immer noch Offenheiten und Unsicherheiten eigentlich recht getrost in die Zukunft. Auch wenn ich noch nicht weiß, mit wem ich einmal zusammenarbeiten werde und genau unter welcher Volksgruppe auf den Molukken, so weiß ich doch, dass auch Gott da den Weg ebnen wird und die Türen öffnet, die für mich bestimmt sind.
Wenn in unserem Gottesdienst in Zukunft öfter der Name von Freund Decker fällt, dann wissen Sie, wer das ist. Ihr Vater war ein treues Glied in unserer Gemeinde. Sie haben ihn, die meisten von Ihnen, gut gekannt. Er war ein treuer Hörer mit den Kassettenapparaten. In der Jugend hat er schon während dem Ersten Weltkrieg beide Arme verloren. Er war ein treuer Mitarbeiter im CVDM Stuttgart, ein Mann, den wir in unserer Mitte sehr vermissen. Und es freut uns besonders, dass wir nun auch über die Tochter verbunden sind im Missionsdienst. Ich möchte dazu nur noch ergänzen. Die Sache Jesu eilt. Wenn man denkt, dass es Christen in 2000 Jahren nicht geschafft haben, für alle Völker dieser Welt wenigstens das Evangelium in ihrer Sprache zugänglich zu machen, dann müsste man aufschreien über diese Ungerechtigkeit. Dass mindestens 2000 Völker, ja noch viel mehr, ausgesperrt sind, das Evangelium überhaupt zu vernehmen und zu verstehen, ist unbegreiflich. Und da freuen wir uns über jeden jungen Menschen, der seine Aufgabe darin sieht, Bibel zu übersetzen, hinauszugehen zu Völkern, wo die Sprache noch nicht erforscht ist, und das große und mutmachende Evangelium von Jesus, das das Leben verändert, das das Reich Gottes bringt, zu übersetzen. Und nun knien Sie nieder, dass wir Sie segnen zum Dienst. Der Herr Jesus Christus sei dein Herr. Er gehe vor dir her, sei dein Schutz und Schirm und Schild und wirke durch seinen Geist viel Frucht in dir zum ewigen Leben. Amen.
Ich möchte Ihnen ein Wort des Zuspruchs mitgeben für die Zeit, in der Sie vielleicht innerlich umgetrieben werden. Und zwar aus dem Jesaja-Buch: Du bewahrst den in vollkommenem Frieden, dessen Herz unentwegt auf dich gerichtet ist. Amen.
Josua war ein junger Mensch wie Sie. Und er war im Begriff, in ein fremdes, unbekanntes, geheimnisvolles Land zu gehen, so wie Sie. Und Josua hatte einen Auftrag von Gott, so wie Sie. Und manchmal mag Josua verzagt gewesen sein. Herr, wer bin ich? Wie groß ist die Aufgabe, die du mir zugewiesen hast? Wie kann ich den Menschen gerecht werden, die du mir anvertraut hast? Aber Gott hat Josua nicht allein gelassen. Er hat zu ihm gesprochen. Er hat ihm eine Verheißung gegeben. Gewissermaßen einen Stab, auf den er sich stützen und mit dem er sich wehren konnte. Und dieses Wort aus Josua 1, Vers 9 möchte ich Ihnen im Namen Gottes auch mit auf den Weg geben. So spricht der Herr: Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Denn Gott, dein Herr, ist mit dir in allem, was du tun wirst.
Ich würde auch gebeten, Ihnen als Kirchengemeinderat dieser Gemeinde ein Bibelwort mit auf den Weg zu geben. Ich gebe Ihnen nicht nur ein Wort, sondern ein ganzes Buch, Hillers Liederbuch, mit auf den Weg. Aber bevor ich den Text auf den heutigen Tag verlese, möchte ich Ihnen, Fräulein Decker, drei Gedanken mit auf den Weg geben, die mit großzügiger Auslegung Missionare und Bürgermeister gemeinsam haben. Vorsichtshalber habe ich mir die drei Punkte aufgeschrieben. Ein Bürgermeister hat ein Rezeptbuch, an das er sich unbedingt hält bei der täglichen Arbeit. Ein Missionar oder Missionarin hat eine Bibel als Rezeptbuch, an die man sich unbedingt bei der täglichen Arbeit zu halten hat. Als Bürgermeister habe ich zu prüfen, ob in meinem Betrieb nach meinen Rezepten gearbeitet wird. Sie, Freund Decker, haben zu prüfen, ob das, was Sie nach der Bibel übersetzen, auch richtig gedruckt wird. Und drittens, ein Bäckermeister muss seine eigene Ware prüfen, ob es dem Rezept entspricht. Sie, Freundin Decker, haben zu prüfen in der Mission, ob das Wort so verkündigt wird, wie es in der Bibel steht. Und nun das Bibelwort auf dem Hiller, auf den heutigen Tag, steht im Psalm 19, Vers 15 und heißt: Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Hort und mein Erlöser. Nimm die Rede meines Mundes, mein Gespräch des Herzensgrundes, mein Gott mit Gefallen an. Komm ich zu dir als ein Armer, zeig dich mir als ein Erbarmer, der dem Bettler helfen kann. Fiel ich täglich in der Seele, wie mir noch so vieles fehle, das ich auch erbeten soll. O, so mach aus deiner Fülle reicher Heiland, weil's dein Wille mich mit Gnade um Gnade voll. Und um diese Gnade dürfen wir täglich alle bitten, weil wir sie jeden Tag neu brauchen. In dieser Gewissheit können Sie, Frau Entdecker, und wir alle dankbar und freudig unseren Dienst tun in dieser Welt für unseren Herrn mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Möge dieses Büchlein ein treuer Begleiter und Ratgeber sein. Der Herr segne Sie und Ihre Arbeit.
Und nun singen wir das Missionslied 221. Einer ist's, an dem wir hangen. Wir beginnen mit dem Vers 2 und singen dann Vers 4 und Vers 5. 221. Unser Predigtext steht im Titusbrief. Wenn Sie jetzt aufschlagen in den ausgelegten Bibeln, das ist im Neuen Testament, Seite 227. Titus 2, Vers 11 bis 14. Titus 2, Vers 11 bis 14. Denn es ist erschienen, das sagt der Paulus im Rahmen seiner Ermahnungen, seiner konkreten Ratschläge für ein christliches Verhalten im Alltag. Denn es ist erschienen, die rettende Gnade Gottes für alle Menschen. Sie will uns dazu erziehen. Jetzt merken Sie den Einfluss der modernen Pädagogik. Da stand natürlich früher, sie nimmt uns in Zucht. Das will ja niemand mehr. Aber vielleicht bei uns Christen manchmal ganz nötig, dass man uns ein Saumzeug ins Maul legt und bremst. Sie will uns dazu erziehen, dem Leben ohne Gott und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben und dabei auf die Erfüllung der seligmachenden Hoffnung zu warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes, Jesus Christus, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und sich ein reines Volk als sein Eigentum zu schaffen, das bemüht ist, gute Werke zu tun. Liebe Gemeinde, jetzt möchte ich Ihnen zuerst eine Liebesgeschichte erzählen. Die schönste Liebesgeschichte, die haben Sie oder erleben Sie hoffentlich selbst. Meine ist eine traurige Liebesgeschichte. Sie hat irgendwo im großen deutschen Osten gespielt. Dort war ein junger Pfarrer ledig eingezogen in das, damals war das so riesige Pfarrhaus. Und wenn er dann so allein über seine knarrenden Böden ging, hat er gedacht, das stimmt, was in der Bibel steht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und in seinen Gedanken, da war immer wieder ein Gesicht, das er nicht vergessen konnte. Eine junge Frau. Aber er wagte nicht, auf sie zuzugehen. Sie stammte aus einer Adelsfamilie. Aber schließlich, es geht ja manchmal so, wenn die Liebe arg treibt, dann nahm er sich ein Herz und er schrieb einen Brief, sauber und schön. Und er sagte, ich will Sie nicht weiter belästigen. Ich habe über diese Sache gebetet und wenn es sein soll, dann werden Sie mir antworten. Und wenn Sie nichts von sich hören lassen, will ich auch dies nehmen. Dann werde ich unverheiratet durch dieses Leben gehen. Er hatte den Brief fertig geschrieben. Da klingelt es an der Tür und sein Kollege vom Nachbarort kommt. Sprechen ein paar Worte und erzählt, er ist gerade auf dem Weg in die Stadt. Dann denkt er, das ist so ein wichtiger Brief. Den kann ich nicht der Post anvertrauen. Den gebe ich meinem Kollegen mit. Der soll ihn dorthin bringen. Der stutzt etwas, als er bei seinem etwas spröden Freund die Adresse liest, Fräulein, so und so. Aber er steckt den Brief wohl verwahrt in seine Tasche. Und nun wartet der verliebte Brautwerber eine Woche auf die Antwort. Jeden Morgen, wenn der Briefträger kommt, keine Antwort. Er will noch eine zweite Woche warten, keine Antwort, eine dritte Woche. Und nach Monaten findet er sich da rein und denkt, na ja, nun hat es Gott so gefügt, es hat nicht sollen sein. Ich muss ledig bleiben. Es war ihm sehr schwer gefallen. Jetzt ahnen Sie, wie die Geschichte weitergeht. 18 Jahre später hat die Frau des Kollegen oben auf dem Speicher unter den alten Anzügen gemistet, wie wir so sagen. Und hört sie in dem alten Gehrock hinten plötzlich knistern und zieht einen Brief heraus an Fräulein. Was? In der Tasche meines Mannes ein Brief an ein Fräulein? Ach so, das ist ja gar nicht seine Schrift. Ja, was tut der Brief in deiner Tasche? Und da fällt's ihm ein. Den hat er hinten eingesteckt in die alten Gehrocktaschen. Die Geschichte ist so gruselig, grausam, zynisch. Weil die mit einem Happy End schließt, so erzählt sie Anna Katterfeld, dass die sich doch noch gefunden haben nach 18 Jahren. Das finde ich das Schlimme dran an der schrecklichen Geschichte. Weil ich das so gemein finde, Wissen Sie nicht, dass die sich gefunden haben, sondern dass da ein Mensch mit seiner Nachlässigkeit so das Leben zerstören kann? Wir sagen so gerne bei unseren menschlichen Schwächen, das ist eben eine mir angeborene Wesensart, dafür kann ich nicht, ich bin einmal so, und das entschuldigen wir so gerne und sagen, das ist nicht schlimm. Die kleinen Versäumnisse unseres Lebens wirken so furchtbar auf die Menschen, die um uns her leben. Es sind viele Leute in der Welt, die haben eine große heimliche Sehnsucht nach Jesus, aber sie werden abgestoßen von dem, was sie an uns Christen sehen, an den vielen kleinen Schwächen. Sie denken, denen kann man vertrauen. Nein, denen kann man auch nicht vertrauen. Dem Wort kann man glauben. Nein, denen kann man auch nicht glauben. Das ist so schwer, dass unser Christenstand so wenig darstellen kann von dem neuen Leben mit Jesus. Lassen Sie mich zuerst davon reden. Ach, wir sind so harmlos. Wir sind so harmlos. Wenn wir evangelisieren oder heute Nachmittag wieder auf die Straße gehen und predigen, die Menschen sind gar nicht so ungeschickt. Sie sehen nicht auf die Worte, sie sehen so oft auf das Leben. Die fragen uns, was ist da los bei dem? Und dann spüren sie, dass da bei uns es eine große Lüge gibt. Wir reden große Worte und leben selbst so wenig von dem neuen Leben. Wir tun ganz anders als das, was wir sprechen. Und das empfinden die Menschen, die nicht bei Gott sind, viel klarer als wir. Sie reden davon, dass wir verlogene Pharisäer sind, täuschende Leute, Betrüger. Gerade weil sie die Dissonanz zwischen Wort und Tat so klar sehen. Vor vielen Jahren, als wir im Schwarzwald unser neues Pfarrhaus bezogen hatten, fuhren wir einmal in den Urlaub, und das ist ja immer, die es jetzt noch vor sich haben, wissen, das ist ja so ein kleiner Stress, bis man alles zum Schluss erledigt hat. An was muss man noch alles denken? Wasserhahnen schließen, Schlauch abschalten bei der Waschmaschine, dann jemand Schlüssel bringen zu dem, der Blumen gießt, Haustüre fest verschließen, damit kein ungebetener Gast reinkommt. Alles war tipptopp fertig. Man kann ja neurotisch werden bei dem Geschäft, bis alles fertig ist. Und dann endlich fuhren wir los, war wunderschön, wir freuten uns auf die Urlaubstage. Doch schon 2 Tage später rief die Polizei an, bei ihnen ist eingebrochen worden. Ja, an eins hatten wir gar nicht gedacht, da waren Fenster in der Waschküche. Da ging der Schlauch in den Garten hinaus, das musste man offen lassen. Und der Architekt sagte und der Glaser sagt, das ist einbruchsicher. Wir dachten nicht, dass die schlauen Burschen vom Einbruch das mit einem Handgriff offen haben und einsteigen. Wir waren so harmlos, wir haben nicht dran gedacht, dass da einer ist, der ums Haus herumschleicht. Und dann war eine Verwüstung, sowas habe ich noch nie gesehen. Jedes Einmachglas zerbrochen, jede Tüte in der Küche aufgerissen. Aus lauter Ärger, dass man bei uns keine Wertsachen fand. Da war ein schreckliches Chaos. Und seitdem habe ich mir das zur Regel gemacht. Aufpassen auf die kleinen Einfallstüren. Denn das ist riskant. Da ist der Einstieg möglich. Die vielen Christen, die von Jesus abgefallen sind, sind nicht abgefallen, weil sie sich gegen Jesus erklärt hätten. Wenn sie sich umschauen, wie uns viele verlassen haben, wenn sie sie fragen, oh, wir haben Interesse für Jesus, wir wollen ihm gehören wie eh und je. Warum ist ihr Glaubensleben erlahmt? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht in einem Leben, das Jesus gehört, einen Spalt, wo er eindringen kann. Und das ist ein Stück unseres ungeheiligten Lebens. Ein Streit, Missgunst, Unreinigkeit. Und wir werden besetzt von einer unheimlichen Macht, die uns sofort aus der Bahn werfen kann. Das ist die grausame Lebensgeschichte, die sich dauernd ereignet. Wir haben diese Gebiete immer auf die Seite geschoben und sagen, da sind wir noch nicht so weit mit der Heiligung, das nehmen wir noch nicht jetzt so ernst, das wird schon irgendwie werden.
Der Teufel wartet bloß drauf, wenn er irgendwo einen Spalt erwischt, wo er hinein kann, in unser Leben. Und mit einer unheimlichen Kraft nimmt er Besitz von uns und verwüstet unser Leben. Da stehen in der Bibel viele Beispiele von großen Menschen, die viel größer waren im Glauben als wir. Ich muss immer wieder denken an den Esau, dem Gott solch eine große Körperkraft gegeben hat. Er war Jäger draußen, er konnte nachts leben. Das war so ein Überlebenstraining, wie es die Wycliffe machen. Die müssen im Freien schlafen und im Urwald sich verköstigen und Meerschweinchen braten und so. Das war so nach dem Herzen vom Esau so gerade das Richtige. Er war behaart, ein robuster Bursche. Und dann war es der ungezügelte Appetit. Ich esse auch gerne. Der ungezügelte Appetit. Und dann hat er sein Erstgeburtsrecht, an dem der Segen Gottes hing, drangegeben. Von der Nudelsuppe hätte ich es verstanden, aber von der Erbsensuppe. Ich bin Schwabe. Verstehen Sie? Einfach hergegeben wegen Essen. Plus das war ihm wurscht in diesem Augenblick. Und sein Leben konnte von Gott nicht mehr gesegnet werden. Nehmen Sie so genau oder sind Sie so harmlos? Unter den ersten Christen gab es nicht nur diese uns immer wieder vorbildlich erscheinenden Leute. Dort war Ananias und Sapphira, war nicht böse, aber sie waren eitel. Und sie täuschten die Gemeinde. Das war der Hintergrund. Und Gott hat sie ausgetilgt aus der Gemeinde. Ein Simson war ausersehen, Heiland zu sein. So steht da, Retter des Volkes Israel in der Bedrängnis. Aber Simson hatte eine merkwürdige Veranlagung mitgebracht, die war vererbt. Wenn er ein Mädchen sah, war er nicht mehr zu bremsen. Dann stürzte er los, war eine Gier in ihm. Und er brachte diese Leidenschaft nicht unter die Kontrolle des Geistes Gottes. Und dann sehen wir diesen Mann, der Werkzeug Gottes sein sollte, plötzlich wie er willenlos im Schoß seiner Frau liegt. Und seine ganze Sendung wird zerstört. Wenn Paulus dem jungen Mitarbeiter Titus das Wort der Zucht nahelegt, dann ist ihm das so wichtig, dass unser Leben brauchbar wird für Gott. Wir sollen Diener Gottes sein, nicht mit dem klappernden Mundwerk, mit unserem Leben und all den Gaben, die er uns damit geschenkt hat. Aber wie werden wir mit unseren Schwachstellen fertig? Das ist mein zweiter Punkt. Wie werden wir mit unseren Schwachstellen fertig? Wir machen in unserem Christenleben alle den gleichen Fehler. Wenn wir die Schwachstellen entdecken, automatisch unser ganzes Zutrauen haben wir zu unserem energischen Willen. Wir nehmen die Peitsche zur Hand und dann sagen wir, so, jetzt muss einmal in unserem Leben was anders werden. Ich weiß, dass jetzt schon viele, treu wie sie sind, sofort umgeschaltet haben und sagen, jetzt sehe ich wieder meine Schwächen vor mir, ich will nach Hause gehen und das abstellen, nicht? Verbissen. Und so rennen sie nur ins Unglück. Sie können mit ihrem Willen viel erreichen, vielleicht gute Schulzeugnisse erringen, vielleicht gute Stellungen in ihrem Beruf erlangen. Aber sie können mit ihrer Energie und Willenskraft nicht gegen die dunklen Kräfte in ihrem Leben ankämpfen. Dazu reicht ihr Wille nicht. Dazu sind sie viel zu schwach. Lassen Sie das. Darum bin ich auch froh, dass in diesem neuen Luthertext nicht mehr das Wort von der Zucht steht. Bei Zucht denke ich immer an Zuchthaus. Das ist ein unheimlicher Gedanke, als ob uns Gott ins Zuchthaus nehmen würde. Als ob er die Peitsche schwingen würde. Das passt absolut nicht. Und ich liebe es gar nicht, wenn man heute für das Christenleben die Beispiele vom Sport wähnt. Haben Sie heute Nacht Übertragung der Öffnungsfeier angesehen? Hoffentlich nicht. Es war ganz interessant. Ich habe um 4:30 bin ich wach geworden. Ich habe ein Stück angesehen, aber ich habe es wieder abgeschaltet. Es war nicht der Rede wert. Aber wenn Sie den modernen Sport ansehen, in den nächsten Tagen bei der Olympiade, das hat ja mit Sport gar nichts mehr zu tun. Das ist ja Menschenschindereien. Da will ich lieber noch ein Huhn in der Legefabrik sein, als so als Sportler hochgezüchtet zu sein mit einem Spezialfutter, 6 bis 8 Stunden Krafttraining. Schon die 12-jährigen Mädchen stellt man ans Reck hin und dann werden diese armen, zierlichen Körper hochgetrimmt, bis sie ihren Bandscheibenschaden haben und lebenslang daherkommen auf den Krücken. Das ist Hochleistungssport, das Training, wo man etwas fordert. Aus Stuttgart hat es neulich der Vater jener Radsportlerin im Fernsehen gesagt und sagt, im Sport hat nur einer Erfolg, wenn er Biss hat. Und der Reporter fragte, was ist Biss? Sagt er, wenn einer kommt bis an den Punkt, wo er nicht mehr weiter kann. Und wenn er dann noch weitermacht, dann leistet er was. Über das hinaus, was Menschen möglich ist, vorher braucht er gar nicht antreten. Den Biss braucht er. Wenn das Christenleben ist, dann kann ich abtreten. Und dann können Sie abtreten. Jesus ist auf Schwache und Müde zugegangen. Und wir sollten nicht das Beispiel vom Sport und vom Laufen auf der Rennbahn zu oft strapazieren, weil das Missverständnis sonst kommen müsste. Sondern Jesus hat die Müden gerufen und gestärkt. Und was ist dann mit der Zucht? Jetzt denken Sie einmal an einen Gärtner. Der steht vor einem wilden Busch und veredelt ihn. Er züchtet einen wunderbaren Rosenbusch. In Geduld und Liebe. Er nimmt das Messer zur Hand. Er schneidet einige wilde Triebe ab. Jetzt wissen es die Hobbygärtner unter uns besser. Ich will es nicht mehr weiter ausdeuten, sonst mache ich es falsch. Ich habe keinen Garten mehr. Aber dass Sie wissen, wie man das macht, die Veredelung, wie man da etwas züchtet, eine schöne Blume, das ist gemeint. Jetzt muss ich es Ihnen sagen. Die Gnade Gottes nimmt uns in diese Zucht. Wie wird denn ein Leben neu? Da hat Jesus es selbst dargestellt in diesem einen Beispiel, wie man es anders nie mehr sagen kann, wo der zerlumpte Sohn aus der Ferne heimkehrt, als er das Vaterhaus sieht. Und dann stürzt der Vater ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme. Wenn Sie Schwachstellen haben in Ihrem Leben, geben Sie bitte nie den Rat an andere. Es gibt so viel unbarmherzige Christen, die andere in der Nase rumführen, die sagen, jetzt muss dagegen kämpfen, jetzt muss ganz fest dahinterher sein. Nein, wirf dich mit deiner Unreinigkeit in die Arme Jesu. Leg's ihm zu Füßen, deine Schwäche, deine Untreue, deine Unpünktlichkeit, leg's Jesus hin. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, diese unbegreifliche Liebe, wie der Vater diesen zerlumpten Sohn in die Arme nimmt und ihm das neue Kleid überzieht und ihn an den frisch gedeckten Tisch hinsetzt und ihn bewirtet und sagt, so, jetzt iss und trink, jetzt kommt Neues. Ach, es ist in unserem Leben so schlimm, wie immer wieder Dinge Raum haben, die vor Gott nicht recht sind. Im Christenleben eine Fülle von Dingen, mit denen wir den Namen Jesu lästernd machen in unserer Umgebung und einen schlechten Geruch darstellen für viele andere. Da sind wir froh, dass es in unserer Jahreslosung heißt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Auch nicht, dass wir heute da sitzen und sagen, oh, wie werde ich mit meinem Christenleben durchhalten können, wo ich doch so eine schwache Persönlichkeit bin. Und mein Wille immer wieder so leicht umgeworfen wird. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Er will uns mit seinem Geist erfüllen und will unser Leben so in Besitz nehmen, dass Neues geschehen kann. Wie war denn das, als dieser zerlumpte Sohn zu Hause sitzt beim Vater? Muss ihm der Vater nicht doch eine Gardinenpredigt halten und sagen, du, jetzt muss ich dir mal sagen, wie die Sitten bei uns so zu Hause sind. Ich meine, immer wieder Christen wissen gar nicht mehr, was Gnade heißt. Als ich meinen Führerschein frisch gebacken gemacht hatte, nahm ich eines Tags den VW mit in die Schule. Die brauchten ihn zum irgendeinem Transport. Die Lehrer fragten und ich war so stolz. Wir hatten damals einen Käfer zu Hause, nämlich das Auto mit. Die Eltern hatten sicher schweren Herzens Ja gesagt. Und dann, als ich losfuhr, die ganze Klasse schaute zu, ich legte den Rückwärtsgang ein und Sie ahnen schon, da hinten stand so ein kleines Pföstchen und bei dem kleinen Käferfenster vom VW hinten raus sah man dieses Pföstchen nicht. Sah grausam aus, das zerstörte Auto, als ich nach Hause kam. Das wäre alles nicht schlimm gewesen, wenn ich über das nötige Kleingeld verfügte, dann hätte ich es eben reparieren lassen. Ich musste den Eltern sagen, könnt ihr mir vergeben? Vergesst das nicht, wie schwer mir das damals wurde. Ich habe gemeint, meine Eltern könnten sich auf mich verlassen. Nein, sie konnten sich nicht verlassen. Aber das war so toll, wie die Eltern den Schaden bezahlt haben. Ich glaube, das hat mir mehr zu einem sorgfältigen Fahren geholfen als 6 Fahrschulen nacheinander, wenn ich sie gemacht hätte. erleben, wie Güte ist, und die möchte ich nicht enttäuschen. In unserem Leben kann es keine Kraft geben, die uns verändert, als das neue Erleben der Liebe Jesu, die uns in Zucht nimmt, dass wir sollten verleugnen das gottlose Wesen, dass wir einen Schnitt machen zwischen den Praktiken der Sünde und dem, was Jesus in unserem Leben will. Ach, wenn ich jetzt daran denke, wie viele von Ihnen, das geht ja jetzt bei uns allen so, in einem ganz merkwürdigen Hin- und Hergerissen sein leben müssen. Lassen Sie sich hinüberreißen, damit Sie endlich mit Ihrem Leben brauchbar werden für den Dienst Jesu. Ergötzen Sie sich heute nicht an der Aussendung einer Missionarin, sondern Sie sollen ein Werkzeug Gottes sein. Gott will Sie brauchbar machen. Und nun denken Sie gar nicht an große Dinge. Denken Sie jetzt nicht an die Molukken. Denken Sie an Stuttgart. Denken Sie an Ihren Arbeitsplatz. Denken Sie an Ihre Familie. Was hat Gott da noch vor, was er durch Sie wirken will? Er braucht Menschen, die er ganz erfüllt mit seinem Geist, die er heiligt. Das will er bei Ihnen tun. Ich bin einmal durch die Trümmer von Pompeji gewandert mit meiner Frau. Es ist eine tolle Stadt, wie man wieder so ausgegraben hat, nachdem die Asche des Vesuvs über sie fiel und in kurzer Zeit das ganze Leben dort erstickt hat. Aber da war mir interessant, wie der Führer erklärt hat und gesagt hat, dieser Vesuv, dort war ja früher ein viel höherer Berg. War fast doppelt so hoch, vermutet man. Man hat gar nicht geahnt, was unter seinem Gipfel alles liegt an Energie. Und dann hat sich dieser Vesuv in einem Augenblick entladen mit so einer unheilvollen Energie. Es ist besonders für junge Christen manchmal schwer. Sie sagen, ich kann Jesus nicht dienen. Ich spüre, in mir brodelt ein solcher Vulkan. Ich habe eine Leidenschaft, ich habe eine Gier. Wenn das sich entlädt in der Sünde, es gibt ein furchtbares Zerstören. Am meisten, wenn man Jesus gehört. Das sind Kräfte, unheimliche Kräfte. Und wie wunderbar ist, wenn diese gewaltige Energie unter die Kontrolle Jesu kommt. Und wenn Energie in unserer energiearmen Zeit entladen wird, aber unter Kontrolle, heilsam für die Welt, zum Wirken des Guten, dass ihr gute Werke wirken könnt, heißt es hier. Christus hat sich dahingegeben, damit unser Leben sein Eigentum wird. Das bemüht ist, gute Werke zu tun. Dazu braucht er uns und dazu sendet er uns. Amen. Nun wollen wir auch ein Lied von Hiller singen. Philipp Friedrich Hiller hat 2x365 Lieder gedichtet und dazu gehört auch dieses Lied 529. Wir singen alle Verse.
wollen beten. Herr Jesus Christus, du leuchtest hinein, auch durch dein Wort, in unser Leben. Und da sehen wir so viele gottlose Seiten unseres Wesens und Dinge, die von unserem Charakter und unserer Eigenart nicht geheiligt sind durch dich. Und das macht uns so viel Beschwer. Das hindert uns in der Nachfolge und im Dienst für dich. Das lähmt uns und das zieht uns auch so oft in den Ungehorsam hinein, zum Brechen deines Gebotes. Herr, wir halten nichts von großen Schwüren und wir trauen nicht viel den papierenen Reglements, die wir uns geben. Wir wollen nur deine Hand fassen, nur ein Versprechen sagen. Herr, dein wollen wir sein. Du hast Sünder, Gefallene angenommen. Und wir leben täglich aus der Kraft, die Sünder rettet. Das trägt uns durch, auch durch den morgigen Tag. Und dann wollen wir, dass du uns nicht fallen lässt, sondern dass du uns erhältst und bewahrst vor den Versuchungen des Bösen. Dass du uns brauchbar machst, dass wir nicht Problemchristen bleiben. Dass wir nicht immer abhängig sind von anderen, sondern belastbar werden durch deine Gnade und anderen helfen können. Nimm unser Leben so neu in deinen Dienst. Wir wollen dich jetzt noch einmal bitten für den Dienst von Fräulein Decker und auch der anderen Missionsmitarbeiter, die wir aussenden durften, in deinem Namen. Fräulein Bastian in Nairobi, Dr. Kilgus in Kalandarabad und in Kohistan, Willi Ehret in Nigeria und Fräulein Kohler in Obervolta und manche andere, du kennst sie alle. Sei ihnen heute Morgen nahe und mach ihnen doch deine Gnade so groß, die mit sündigen Menschen arbeitet und Großes wirkt, nicht weil wir stabil wären, sondern weil du in Schwachen mächtig wirkst. Lass uns dies Wunder auch in den kommenden Tagen erleben, dass wir dir trauen und von dir Großes erwarten. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können noch stehen bleiben, wir haben nicht mehr viel bekannt zu geben. Sie brauchen den Notizenzettel über unsere Gottesdienste, über die Ferien hinweg. Wir haben Bibelabende immer dienstags. Wenn Ihr Hauskreis pausiert, sind Sie eingeladen. Das Wort Gottes und die Gemeinschaft unter seinem Wort braucht keine Pause. Wir denken daran, bitte tun Sie das auch im Gebet, an die Waldheimzeit. Wir haben wieder 70 Kinder drüben in unserem Ferienwaldheim. Das ist in dem engen Raum immer etwas schwierig. Wir sind dankbar, dass das wieder angeboten werden kann für die Kinder, die hier wohnen. Und wir wollen, dass auch die tägliche biblische Geschichte in dem Leben dieser Kinder Frucht wirkt. Unser Opfer heute ist für den Dienst von Fräulein Kohloch bestimmt als Wycliffe-Bibelübersetzerin. Wir haben uns einmal dann nach dem Gottesdienst getroffen und dann hat sie so ganz schüchtern gesagt, dass das noch ein kleines Problem war, der Aussendung. Wir sprechen ja nicht so viel übers Geld und über unsere Opfergaben. Viele von Ihnen können nicht ausreisen, aber dass wir dann den Dienst mittragen. Sie sehen auf dem Notizenzettel, dass wir schon einen ganzen Schwung von jungen Leuten aus unserer Gemeinde mittragen wollen. Die Eidlinger Station drüben, die trägt auch noch den Dienst von Fräulein Kohler mit. Dort ist ihre geistliche Heimat. Aber wenn Sie sich überlegen, ob Sie auch das... Fräulein Decker. Ja gut, das ist wunderbar. Dankeschön, Fräulein Decker. Drüben der Eidlinger Station, wo sie ihre geistliche Heimat hat. Sondern, dass Sie diesen Dienst mittragen... Auch vielleicht durch eine regelmäßige Gabe wollen es auch immer wieder in unserem Gottesdienst tun. Wenn Sie einen dieser Missionare speziell unterstützen wollen, dann können Sie dies tun, indem Sie unsere Konten benutzen oder einen Dauerauftrag.
Und dann senden wir Ihnen auch gerne die Berichte laufend zu, die auch Freund Decker uns schreibt. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.